Eines wird es in einem guten Hotel niemals geben. Streit. The Hotel Monthly, Januar 1940. Gillian Pennybacker, Lodge 3, William and Mary Campus. 7. Dezember 1961. Liebe Miss Pennybacker, dies ist die Geschichte des Hotels, die ich auf der Party erwähnte, jenes prächtigen Gebäudes, unter dem das magische Wasser fließt. Ich dachte, Sie würden an der Rolle, die Ihr Vater darin gespielt hat, vielleicht Gefallen finden. Deshalb Kopf hoch. Es geschehen wirklich manchmal Wunder. Herzlich, Eric Purnell, US State Department, Washington, D.C., Januar 1942. Teil 1. Oben. Bestellung Zimmer 411, 31.01.1942. New York Times, Vogue, Britannia and Eve, Maud et Travaux, 2 Zitronen, 2 Croissants, 2 Meter senfgelbe Wolle, Muster anbei, 1 Meter bedruckter Baumwollstoff, Muster anbei, die Bucht des Franzosen, Daphne du Maurier, die schwarze Sonne, Marguerite Steen, Windswept, Roman dreier Generationen, Mary Ellen Chase, Fettstift. Kapitel 1. Der Tag, der das Hotel für immer verändern sollte, begann wie jeder andere auch. June Porter Hudson erwachte vor dem Morgengrauen in der Souterrain-Wohnung des kleinen Personalcottage, das den heißen Quellen am nächsten lag. Sie stand auf und verscheuchte die 3 Hunde, 2 Langhaar- und einen Rauhaardackel, die vom Bett rutschten und ihr in höflichem Abstand folgten. Sie duckte sich unter der quer durch den Raum gespannten Wäscheleine hindurch, nahm Hemd und Unterwäsche ab und hängte die Steppdecke darüber, damit sie auslüften konnte. Im Licht der Nachttischlampe warf sie sich in ihre übliche Montur. Taillenhohe, weite Hosen, ein Hemd mit ordentlich hochgekrempelten Ärmeln, eine zierliche Armbanduhr, ein Hauch Lippenstift. Sie trug einen dunklen Bob, den sie sich jetzt mit etwas Pomade elegant hinters Ohr strich. Ihre Erscheinung passte nicht zu den steifen Locken und Kleidern, denen man sonst im Hotel begegnete. Aber schließlich erwarteten die Rockefellers und Roosevelts auch nicht, dass sie aussah wie sie. Und vor allem klang sie nicht wie sie, mit ihrem Hinterwäldler-Dialekt. Diese Gäste waren es gewohnt, dass ihre Hoteliers, wenn überhaupt, einen französischen Akzent hatten. Doch Junes Französischkenntnisse beschränkten sich auf «Vive l'Empereur», was einer ihrer Kellner jedes Mal leise vor sich hinzischte, wenn er des Küchenchefs ansichtig wurde. Und doch, die Gäste liebten sie. Nachdem sie in ihre Mary Janes mit den niedrigen Absätzen geschlüpft war, leerte June am einzigen Fenster der kleinen Küche lautlos 2 volle Gläser Heilwasser. Im Sommer bot das Fensterchen den grauen morgendlichen Blick auf Mulch und Sträucher rund um die Veranda. Aber jetzt, im Winter, spiegelte das dunkle Glas nur ihr Gesicht, weit auseinanderliegende Augen, gewölbte Brauen, Lippen so schnörkellos wie ein Bleistift. 2 Gläser Heilwasser, Süßwasser nannten es die Einheimischen, obwohl es nach einer aufgeplatzten Lippe und einem Mund voll Staub schmeckte. Süßwasser hieß es nicht wegen des Geschmacks, sondern wegen seiner Wirkung auf den Körper. Wovon wurde man geplagt? Rheumatismus? Verstopfung? Unfruchtbarkeit, Grippe, Dyspepsie, Malaria, Gallensteine, Krupp, Heimweh, Ekzeme, Gicht, Verdauungsstörungen, Entzündungen, Schlaganfall, Zweifel. Medizinische Fachzeitschriften und medizinisch ausgebildete Gäste diskutierten über die Heilkraft der Quellen, aber June dachte nicht viel darüber nach. Sie begann und beendete jeden Tag auf dieselbe Weise und versäumte es nie, ihre 4 Gläser Wasser zu trinken. Jetzt leerte sie, nachdem sie fertig war, ein Glas in den Dackelnapf, fütterte die Hunde mit ein paar Fleischresten aus dem Kühlschrank und machte sich an die Arbeit. Arbeit, Arbeit. Sie nahm kein Ende. June beaufsichtigte 450 Angestellte, 420 Zimmer, 418 Hektar Land, 212 Shropshire-Schafe, 110 Golden Delicious Apfelbäume, 60 Pferdeboxen, 21 Cottages, 7 Hütten, 4 Badehäuser, 3 Abfüllräume und 2 Mineralquellen. Jeden Tag musste sie das Personal organisieren, Vorräte inventarisieren, Veranstaltungen auf die Beine stellen. Jeder mühsame Atemzug dieses kostenintensiven Monstrums musste auf den Cent genau abgerechnet werden, damit die Guilfoyles, denen das Hotel gehörte, Gewissheit hatten, dass kein Quäntchen ihres Reichtums sich ohne sie amüsierte. Das Geschäft mit dem Luxus, Junes erster Gedanke, wenn sie aufwachte, und ihr letzter, wenn sie zu Bett ging. An diesem Tag, dem 25. Januar, veranstaltete das Avalon einen Tartanball zu Ehren von Robert Burns, einem längst verstorbenen, aber immer noch hochgepriesenen schottischen Dichter. Ihre Dackel im Schlepptau hatte June sich zu ihrem Personalchef Grave Clemens auf dem Balkon des Ballsaals gestellt, um der Generalprobe der technischen Abläufe beizuwohnen. Der Ballsaal war beeindruckend. In seiner Mitte stand ein mit geschnitzten Rhododendrenblüten verzierter Süßwasserbrunnen, der den Raum mit seinem lieblichen Duft nach Erde und Wildblumen erfüllte. Die hohe Decke schmückte ein prächtiges Gemälde von Susie M. Barstow, einer Malerin der Hudson River School, mit Szenen aus West Virginia. An der Nordwand befand sich eine riesige Bühne, auf der einst die glamouröse Geraldine Ferrar noch einmal in ihrer Rolle als Madame Butterfly aufgetreten war, mit der sie an der Met brilliert hatte. Den Kamin an der Südwand hatte man Stein für Stein aus den Ruinen des Battleston-Haus erbaut, eine freundliche Gabe des Duke of Bedford. Während eines Aufenthalts des Präsidenten Coolidge hatte dessen Ehefrau Grace bei der Auswahl des Parkettbodens mitgewirkt. Erbinnen, Präsidenten, Mitglieder von Königshäusern. Das waren die Gäste des Avalon. Leute so weit oben auf der sozialen Leiter, dass sie sich ducken mussten, wenn die Sonne über sie hinwegwandern wollte. Sie hörten Grand Hotel Avalon von Maggie Stiefvader. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Sabine Hühner. Gelesen von Kathleen Gavlich. Ein Hörbuch des Argon Verlags.